Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ist doch theologisch. Und heute lautet unsere Frage...
Du hast ganz vergessen zu sagen, wer du bist.
Oh nein, oh. Ich bin Mathilda.
Und ich bin Martin.
Und die Frage heute lautet, ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Und welche Belege gibt es dafür?
Okay.
Spannend.
Ja, also wir haben es hier ja mit einer ganz, ganz, ganz zentralen Frage zu tun. Denn für die erste Christenheit war die Auferstehung von Jesus wirklich das zentrale Moment des Glaubens. Also überhaupt die ganze Person Jesus, sein Kreuzestod, alles wird erst dann, also kriegt erst dann die Bedeutung, also für die ersten Christen, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Ja, Paulus sagt auch mal, also wenn er nicht von den Toten auferstanden ist, ist unser ganzer Glaube für die Katz.
Ja.
Ja, also dann fällt das alles in sich zusammen. Also insofern ist das ein sehr zentraler Punkt, also jetzt aus den Zeugnissen des Neuen Testaments. Und von daher ist diese Frage, ist das wirklich passiert? Wie glaubwürdig ist das, schon eine ganz zentrale Frage. Und ich würde sagen, also natürlich kann man es nicht beweisen, ja. Also beweisen im Sinne von, ja, es gibt keine Videoaufnahmen von der Auferstehung oder irgendwie sowas. Ja, selbst die könnten ja heute gefaked sein und so. Also, aber es gibt einige ganz gute Indizien dafür. Also ein Indiz, was ja auch immer wieder aufgeführt wird, ist, das Grab war leer. Ja. Am dritten Tag. Dieses Grab wurde von Römern bewacht, wird uns ja berichtet. Das war zu der damaligen Zeit auch nachprüfbar. Ja, also die Römer hätten sicherlich protestiert, wenn irgendjemand gesagt hätte, ja, das Grab war bewacht und es war nicht bewacht. Ja, also das war insofern ist das also relativ gut belegt, dass also dieses Grab bewacht war und das Grab war leer. Das haben selbst die Römer zugeben müssen. Und es wird auch in außerbiblischen Quellen so gesagt. Also ja, es war leer. Nun kann man natürlich sagen, dass...
ja, und das war noch mein Einwand. Kannst du dir diese Frage auch selber stellen gleich. Aber man hätte ja auch sagen können, dass der Leichnam einfach gestohlen wurde. Ja. Also er ist halt einfach nicht mehr da.
Ja. Also insofern muss man sagen, ja, das ist natürlich kein Beweis. Ja, es ist kein Beweis. Man kann sagen, dadurch, dass das Grab bewacht war, ist ein Leichendiebstahl jetzt... Wäre gar nicht so einfach gewesen. Ja? Also wie hätte das vonstatten gehen sollen, dass man also Jesus aus dem Grab klaut, wenn dieses Grab also bewacht war? Ja? Und nochmal, dass es bewacht war, haben auch römische Stellen nicht bestritten. Ja? Das hätten sie sicherlich, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber trotzdem, das ist, man kann natürlich sagen, gut, also... Auch wenn es unwahrscheinlich ist, aber es hätte passieren können, es hätte sein können.
Ja.
Für mich gibt es einen zweiten Hinweis und der besteht darin, dass es nicht nur ein paar wenige Augenzeugen gab, sondern eigentlich eine Menge von Zeugen. Ja? Paulus erwähnt mal 500 Leute. Jetzt muss man dazu sagen, dieser erste Korintherbrief, in dem er das erwähnt, der stammt so ungefähr aus einem Zeitraum zwischen 50 und 60 nach Christus, also gerade mal 20 Jahre später. Und er sagt, es gibt 500 Menschen, die den Auferstandenen gesehen haben. Viele von denen leben noch. Also mit anderen Worten, ihr könnt sie fragen.
Mhm.
Ja, das ist natürlich schwierig, also wenn man sich das so ausdenkt und sagt, naja, also ich tue mal so, ja. Wenn es da viele Menschen gäbe, die jetzt als Zeugen angeführt werden, aber gar keine Zeugen sind oder sowas, ja, wäre schwierig. Dann kommt noch was hinzu, wenn man sich diese Augenzeugenberichte anschaut. Die Evangelien berichten uns, die ersten Zeugen der Auferstehung waren Frauen.
Mhm.
Und Frauen galten damals als nicht besonders glaubwürdig. Und wenn man das jetzt gefaked hätte, wenn man jetzt irgendwo sich die ganze Geschichte ausgedacht hätte, dann hätte man ganz sicherlich nicht Frauen als erste Zeugen angeführt, weil das macht die ganze Geschichte ja doch so ein bisschen unglaubwürdig, ne? Also für die damalige Zeit zumindest.
Ja, wollte gerade sagen, ja.
Ja, also in der damaligen Zeit wäre das sicher ein Angriffspunkt gewesen, wo man eingehakt hätte und gesagt hätte, naja, Frauen, also wenn Frauen das beobachtet haben, also die haben sich da vielleicht was zusammenfabuliert oder sowas, mhm. Ja. Dann hätte man sicherlich Männer genommen. Mhm. Das hat man aber nicht, ja. Sondern die ersten Zeugen waren Frauen, ja, und dann eben diese Zeugenberichte erstrecken sich ja auch über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Wochen, ja, und sie sind, wie gesagt, sehr gut überliefert, also zwischen 50 und 60 nach Christus, Das ist also ein sehr früher Zeitpunkt, wo man sicherlich Dinge noch hätte widerlegen können. Ja, und ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, es gibt eine Unmenge von Quellen aus frühester Zeit, ja, also die schon im ersten Jahrhundert oder unmittelbar danach entstanden sind. Ungefähr 5800, die uns heute vorliegen. Und letztes Mal hatte ich als Vergleich Cäsar erwähnt und den Gallischen Krieg. Diesmal nehme ich mal einen anderen historischen Text, ja, der Bericht über Alexander den Großen und seine Feldzüge stammt also die erste Quelle aus dem Jahrhundert nach Christus. Das heißt, das war ungefähr 400 Jahre später und davon gibt es ganze 10 Manuskripte.
Ja.
Ja. Ja, die Berichte über die Auferstehung sind also im Kern deckungsgleich, aber das hatten wir in der letzten Folge auch schon erwähnt, sie sind in so einigen Details unterscheiden sie sich. Mhm. Ja. Und genau das macht sie eigentlich glaubwürdig, weil würde man das erfinden, würde man nicht solche Ungenauigkeiten einbauen, ja, dann würden sich die Aussagen bis ins i-Tüpfelchen decken. Ja, und dass sie es eben nicht tun, zeigt, also hier berichten Menschen tatsächlich, ja, so wie sie selber das gehört haben und wie es ihnen zu Ohren gekommen ist oder sie es sogar selber erlebt haben, ja, so haben sie es berichtet. Mhm. Ja. Und dann gibt es für mich noch einen dritten Grund, nämlich, dass man sieht, dass also nach dieser berichteten Auferstehung sich die Jünger ziemlich verändert haben. Ja, also die Jünger werden uns in den Evangelien im Kontext der Verhaftung Jesu und nach seinem Kreuzestod als sehr eher ängstliche Menschen beschrieben. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie schon reingegangen sind und gesagt haben, oh, der wird bestimmt wieder auferstehen und die Geschichte geht weiter, die ist auch nicht zu Ende und so, sondern das eine ist, also als Jesus verhaftet wurde, sind die Jünger in alle Richtungen davon gelaufen, ja. Und also für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Wenn wir diesen Text von diesen Emmaus-Jüngern uns anschauen, ja, dann merkt man, wie tief frustriert, enttäuscht sie waren und so völlig ohne Hoffnung. Also das Leben macht eigentlich gar keinen Sinn mehr und ja, und also so waren sie unterwegs. Oder bei den ersten Auferstehungsberichten, die erfahren wir auch, die Jünger haben sich eingeschlossen.
Ja.
Mhm. Ja, also sie hatten Angst, ja, sie haben sich eingeschlossen. Also wenn man sowas erfindet, dann würde man sich selber doch irgendwie auch in einem positiveren Licht darstellen. Ja, also würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Mhm. Jedenfalls Fakt ist, nach der Auferstehung von Jesus, nach der berichteten Auferstehung von Jesus, sind die Jünger plötzlich total verändert. Ja. Danach treten sie auf, erzählen anderen davon weiter und also predigen vor vielen hundert oder tausend Menschen, ja, und scheuen sich auch nicht, in Konflikt zu geraten mit der Obrigkeit. Und bringen in diesen Konflikten zum Ausdruck, wir sind bereit, auch dafür zu sterben. Das sind ja viele auch, ja. Also ein Petrus ist hingerichtet worden, ein Paulus ist hingerichtet worden, ein Stephanus ist hingerichtet worden. Ja, also es sind ja, gab ja viele, die tatsächlich für ihre Überzeugung, für ihren Glauben in den Tod gegangen sind. Und ich weiß nicht, ob man das tut, wenn man sich so eine Geschichte nur ausgedacht hat, ja. Also da muss man schon eine sehr feste innere Überzeugung haben, um sowas zu tun. Und die hat man üblicherweise nicht, wenn man sich da irgend sowas zusammengereimt hat. Also insofern muss man sagen, das ist sicher, es sind alles keine Beweise. Ja? Also die Bibel versucht nie, uns den Glauben zu beweisen. Es bleibt am Ende immer eine Entscheidung, dass ich vor der Frage stehe, ja, ist das für mich glaubwürdig oder nicht? Ja, und aber es gibt für mich gute Gründe, es wirklich so zu glauben. Und ich würde noch was Aktuelles hinzufügen. Also diese Überzeugung, dass Jesus Christus lebt, heißt natürlich, dass es auch heute für mich die Möglichkeit gibt, mit ihm in Kontakt zu treten. Zwar nicht mehr als jemand, der hier unter uns auf der Erde lebt, aber als jemand, der lebendig ist, ja, der da ist und der Herr ist.
Ja.
Noch irgendwelche Fragen?
Ja, voll gerade. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen an uns bzw. an Martin habt, dann dürft ihr uns die sehr gerne schicken, natürlich. Unter der Folge gibt es wie immer einen Link und dann dürft ihr uns die Fragen schicken. Und ja, auch Feedback
mal, was wir
natürlich. Ja, geht auch. Ja. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
Okay, bis dahin.
Ciao.
Ciao.